Viele von uns spielen gerne an den verschiedensten Konsolen die verschiedenen Spiele. Wir spielen zum Beispiel Minecraft, Clash of Clans, Happy Wheels, Wonderzoo oder Killzone. Da sind natürlich auch Spiele dabei, die wir eigentlich noch nicht spielen dürften. Jetzt gleich im Anschluss folgen ein paar Befragungen in der Stadt Erfurt, wo sich einige von uns auf den Weg gemacht haben, um Leute zu fragen, ob die Altersbeschränkung bei Videospielen nötig ist.
Ja, finde ich sehr gut, dass die Kinder nicht die Sachen gucken, die sie eigentlich nicht gucken sollten oder noch nicht dürfen.
Ich finde es unnötig.
Ja, das finde ich gut. Ich finde das gut, dass nicht jeder die Videospiele kaufen kann, wenn man noch zu jung ist, weil man dann noch nicht damit zurechtkommt, wie das mit der Gewalt ist und mit den ganzen Waffen, die man da benutzen kann und dass das nicht so wie die Realität ist.
Du, ich habe mit Videospielen überhaupt nichts am Hut. Ich habe noch nie ein Videospiel gespielt. Also mich interessiert es wirklich nicht.
Sehr sinnvoll. Finde ich gut, dass es die gibt.
Also ich finde das ganz okay, dass es eine Altersbeschränkung gibt bei den Spielen.
Um noch mehr über Video- und Computerspiele zu erfahren, haben wir uns mit Dr. Martin Geisler unterhalten. Er ist Professor für Medien- und Kulturpädagogik an der FH Jena und leitet das Medienpädagogische Institut für Computerspiele, Spawnpoint.
Was war Ihr erstes Videospiel?
Oh, das ist lange her. Ich weiß es, was es war. Es war ein Automatenspiel in der DDR. Den gab es damals doch schon, soll man gar nicht glauben. Und zwar war es einfach nur Abfahrtsski. Man konnte quasi mit so einer kleinen Figur zwischen zwei Säulen hin und her fahren. Und das habe ich im FDGB-Ferienheim gespielt.
Cool.
Was ist Ihr Lieblingsvideospiel, Ihr Lieblingsgenre, Ihre Lieblingsspielereihe und Ihr Lieblingspublisher?
Ja, das ist immer so leicht gesagt, weil man dann glaubt, man könnte eine einfache Antwort geben. Ich fürchte, die kann ich nicht geben. Also ein Lieblingsspiel kann ich auf gar keinen Fall nennen. Dazu gibt es einfach zu viele, die zu gut sind. Mit dem Lieblingsgenre wird es schon einfacher. Also ich bin tatsächlich einer, der die Shooter sehr mag, insbesondere die Taktik-Shooter sehr mag. Aber auch Rollenspiele finde ich ganz super. Und bei der Lieblingsfirma, das ist tatsächlich nicht ganz so schwer, weil ich finde, dass meiner Ansicht nach Bethesda und BioWare tatsächlich die besten Spiele produzieren.
Cool. Was halten Sie von Minecraft?
Ich halte Minecraft für ein tolles Spiel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin jetzt kein großer Fan von. Ich finde aber, Meilenstein hat es auf jeden Fall hervorgebracht, nämlich dass der Bereich des Editorings, also sprich die Spieler bauen etwas mit dem Spiel, dass da Minecraft wirklich großartig ist. Und ich halte es für die medienpädagogische Szene für ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Auch wenn die häufig ein bisschen verkürzt daran geht und glaubt, man könnte jetzt mit Minecraft alles als Allheilmittel quasi anwenden. Das kann man bestimmt nicht. Und man konnte es schon, bevor es Minecraft gab, mit Computerspielen sehr gut Medienpädagogik betreiben. Aber Minecraft ist sicherlich der Vorreiter, wenn es darum geht, Editoring-Spiele zu bauen.
Welches Videospiel wurde von Ihnen denn am häufigsten gespielt?
Am häufigsten im Sinne von Stunden, meinst du?
Ja.
Auch das ist schwer zu beantworten. Ich bin in einem Clan, also Mitglied in einer Spielgemeinschaft.
Ja.
Und ich würde mal vermuten, dass es das Spiel ist. Ganz einfach, weil wir da natürlich wöchentlich trainieren und entsprechende Wettkämpfe führen. Das ist das Spiel America's Army, also ein durchaus umstrittenes Spiel.
Ja.
In dem Spiel, in dem ich als Singleplayer am meisten unterwegs war, das wird vielleicht das Spiel Skyrim gewesen sein, also der Elder Scrolls Oblivion und Skyrim beide.
Cool. Dann habe ich jetzt noch eine Frage. Braucht man Videospiele?
Um was zu tun oder zu können?
Naja, um eben sich beschäftigen zu können.
Also dann würde ich mich die Frage verneinen. Nein, man braucht keine Computerspiele. Wenn es darum geht, braucht man sie? Nein. Man kann sehr gut alles das, was man im Alltag machen möchte oder wie man sich entfalten möchte, auch ohne Computerspiele machen. Man kann wunderbare Geschichten in Büchern lesen, man kann tolle Filme sich anschauen, man kann, wenn man wirksam sein möchte, rausgehen und in der Natur spielen, man kann mit Tieren arbeiten. Also man braucht Computerspiele nicht. Sie sind ein Angebot, eine kulturelle Erweiterung und sie helfen uns ein bisschen auch natürlich das Medium Computer und die Interaktion mit dem Computer auch zu erlernen. Also insofern, man braucht sie nicht, aber wenn man sie einmal hat, dann sind sie eine tolle Möglichkeit, Freizeit zu gestalten.
Okay, cool. Sind Altersbeschränkungen nötig bei Videospielen?
Ich persönlich halte die Altersbeschränkung nicht viel verkehrt. Also wir haben in Deutschland eine sehr, sehr geradlinige Struktur dafür, besser gesagt die USK. und im Notfall auch noch die BPJM, also die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Und da Computerspiele so ein bisschen wahrgenommen werden, als seien es ausschließlich Medien für Kinder und Jugendliche, was sie übrigens gar nicht sind, finde ich es gut, dass sie als breites Kulturgut unterschieden werden. Sind es jetzt Erwachsenenmedien oder sind es Kindermedien? Und dafür ist diese Einteilung der USK sehr hilfreich. Insofern, ja, ich finde, es braucht die Alterskennzeichnung, um eine Orientierung zu haben. Und es wird den Eltern ja auch mitgegeben, so sieht es ja auch der Gesetzgeber vor, das letzte Urteil selbst zu fällen.
Wer legt die Altersbeschränkung fest und wie wird das kontrolliert?
Also wie gesagt, als erstes Prüforgan haben wir seit einer ganzen Weile, seit einer Novellierung des Medienjugendgesetzes, die USK. Das heißt also, sobald ein Spiel auf den Markt kommt und es möchte beworben werden, das muss man immer noch dazu sagen, dann muss es einen Antrag stellen auf USK-Kennzeichnung. Dann gibt es eine unabhängige Kommission. Es ist nicht so wie häufig angenommen, dass die Spielehersteller sich selbst prüfen. So klingt es manchmal, Selbstkontrolle. Das ist nicht der Fall, sondern es ist eine freiwillige Kontrolle. Als Hinweis, wenn die Spielehersteller diese Prüfung nicht machen, das dürfen sie, sie dürfen diese Prüfung aus dem Weg gehen, darf das Spiel trotzdem verkauft werden, aber es darf nicht beworben werden. Und somit erfährt schlichtweg keiner, dass es das Spiel überhaupt gibt. Das ist dann dieser berühmte Paragraph unterm Ladentisch, der heißt tatsächlich so, man darf das Spiel dann kaufen, unterm Ladentisch, natürlich nur, wenn man volljährig ist. Das heißt also, natürlich wollen die Spielehersteller Geld verdienen, und deswegen werden sie entsprechend ihr Spiel auch zur Prüfung freigeben. Das macht, wie gesagt, eine Kommission, meistens bestehend aus Abgeordneten der Länder, in Thüringen sind das zwei, die für die USK arbeiten. Die treffen sich dann alle Monate lang, schauen sich die Spiele an. Die Spiele werden vorher von Testern komplett gespielt. Die Tester stellen das Spiel vor und dann kommt die Kommission zu einem Urteil. Das darf der Hersteller anfechten, muss er nicht anfechten, meistens akzeptieren sie es. Meistens geben sie sogar selbst eine Empfehlung mit, die sie sich wünschen, welche Altersfreigabe sie anstreben. Und sollte es tatsächlich mal ein Fall sein, dass der Spielehersteller oder auch die USK damit nicht klarkommen, dann wird es weitergereicht an die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die dann das letzte Wort haben.
Haben Sie Spiele mit einer Altersbeschränkung gespielt, obwohl Sie noch nicht so alt waren?
Ja, klar. Wer nicht? Und übrigens, ich darf das sogar und ihr dürft es auch, weil, jetzt kommt ein wichtiger Clou, die USK heißt, sie gibt die Altersfreigaben für den öffentlichen Raum. Eltern dürfen im geschützten Raum, also hinter der Haustür quasi, von der USK-Kennzeichnung abweichen. Das will der Gesetzgeber tatsächlich so. Das heißt also, wenn ihr Eltern habt, die sagten, okay, ich weiß, mein Sohn ist 12, aber der ist tough genug, der kann das Spiel ab 16 spielen, dann darf er das spielen. Sobald natürlich ein Freund im Haus ist, ist es schon mit der Öffentlichkeit, darf er es nicht mehr. Ja. Aber übrigens, das heißt auch, dass Eltern natürlich auch dem 16-jährigen Sohnemann das Spiel ab 12 verweigern kann oder dem 17-jährigen Sohnemann das Spiel ab 16 verweigern kann. Also Eltern haben immer Haupt des Hauses das letzte Wort.
Wie lange sollte man Videospiele spielen eigentlich?
Schwer zu sagen. Also damit spielst du im Prinzip auf die Frage an, nach dem sogenannten pathologischen Spielverhalten oder im Alltag oft als Computerspielsucht bezeichnet. Da ist Zeit einer von 7 Faktoren. Diese 7 Faktoren sind deutlich weitergehend als nur Zeit. Da gibt es dann auch da geht es um Hygiene, da geht es um Vernachlässigung von Freunden, da geht es um Aggressivität bei Nichtspielen etc. Ist schwer zu sagen. Also der zeitliche Umfang, den Jürgen Fritz, ein guter Wissenschaftler, mal formuliert hat für den Vielspieler, der sieht 2 bis 4 Stunden pro Tag vor. Das ist relativ viel. Aber wir können ja mal uns vor Augen halten, wie der durchschnittliche Fernsehkonsum der Deutschen aussieht. Und das sind 5 Stunden am Tag. Der Durchschnittsdeutsche. Und damit kommen wir zu einer Zahl, die hoch klingt. Ich wie für Kinder auch hoch halte, bei Jugendlichen geht es. Mein Tipp ist immer für Eltern, dass man kein Tageskontingent festsetzt, sondern ein Wochenkontingent festsetzt.
Kann Videospielen zur Sucht werden? Und wenn ja, wie äußert sich diese Sucht?
Also haben wir schon angesprochen. Im Gegensatz zur Gewaltwirkungsdiskussion ist die Suchtdiskussion eine wichtige und eine sehr brisante. Und es gibt einige Studien mittlerweile, die aufzeigen, dass wir tatsächlich braucht es Hilfestellungen, die dann, die genau aussieht, ist ein Problem. Wie sich das kennzeichnet, ein solches Suchtverhalten, das allereinfachste Indiz wäre, dass der Spielende selbst von sich sagt, ich bin süchtig. So ist es bei anderen Süchten auch, dass man einfach mit sich selbst und seiner Situation unzufrieden ist. Ansonsten wird man häufig von außen darauf hingewiesen. Auch hier sei gesagt, die wenigen Ambulanzen, die es für Spielsucht gibt, weisen deutlich darauf hin, dass fast die Hälfte der Leute, die dort ja angemeldet werden, zu Unrecht angemeldet werden, weil die Eltern dann sich zu Unrecht Sorgen machen. Und das sogenannte exzessive Spielverhalten, also ein intensives Spielverhalten, das auch auffällig ist. Das sind ungefähr 11% der Spieler, die sind aber nicht süchtig, das muss man ganz klar auch dazu sagen. Es wird in den Massenmedien häufig falsch dargestellt.
Was sind denn die brutalsten Spiele, die es gibt?
Die brutalsten Spiele? Die Titel darf ich jetzt gar nicht nennen. Weil es gibt neben der USK, wir haben vorhin von der USK gesprochen, noch zwei weitere Kriterien. Also die USK-Kriterien sind 0, 6, 12, 16, 18. 18 ist gleichbedeutend mit keine Jugendfreigabe. Und dann kommen noch zwei, nämlich indizierte Spiele. Das heißt, also eben hier sagt der Spielehersteller oder beziehungsweise die Prüfer, das Spiel wird nicht beworben. Selbst wenn es durchs Prüfverfahren gegangen ist, wird es nicht beworben. Sind wir wieder bei den Regelungen mit unterm Ladentisch. Das heißt, wenn ich von dem Spiel weiß, darf ich es kaufen. Wenn ich weiß, wo ich es herkriege. Also die großen Märkte, Saturn, Mediamarkt, die kaufen die gar nicht erst an. Also insofern können sie es auch nicht verkaufen. Aber die kleinen GameStops, die können die auch unterm Ladentisch verkaufen. Da wird man vom Händler gefragt, ob man entweder in einen bestimmten Bereich des Ladens gehen möchte oder ob, wenn gerade kein anderer, der unter 18 ist, im Laden ist, dann darf der diese Spiele vorholen. Und die nächste Stufe ist die der Beschlagnahmung. Diese Spiele dürfen nicht besessen, verkauft oder gekauft werden. Und als solche beschlagnahmte Spiele gibt es auch auf dem Markt. Und das wären dann die, die ich als maximal brutal, wobei hier Brutalität nur ein Aspekt ist, ansehen würde und dessen Titel darf ich nicht mal nennen, weil ich sie dann schon wieder bewerten würde.